Ja, das Thema Schottergärten ist, was die Menschen gerade bewegt und was sicherlich nicht gut ist für Biodiversität und nicht gut ist für Klimaanpassung, aber der großen Hebel sind an anderen Stellen. Das Thema Bäume ist ein ganz zentrales. Unsere Stadtbäume sind Multitalente, insbesondere Straßenbäume. Die sind da, wo es heiß ist, da können sie kühlen. Gleichzeitig ist der Platz, den sie in Anspruch nehmen, im engen Straßenraum auch überschaubar. Sie haben wichtige Wirkungen für die Biodiversität und sie haben auch die physische und psychische Gesundheit der Leute natürlich zentrale Bedeutung.
Was ist so diese größte Herausforderung, vor der du gerade aktuell stehst?
Die Themen sind mehr geworden, ne? Und sie sind auch anspruchsvoller geworden. Also alleine mit der Klimaänderung, das ist ja, wir haben letztes Jahr 2000 Bäume verloren. Ne? Alleine das beschäftigt natürlich im Alltag, ne? Die Baumkontrolle, die Baumpflege, das Nachpflanzen. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen bewältigt werden wollen und das sagen alle, ja, müssen wir ein bisschen schneller machen. Also von daher ist da schon auch ein bisschen Ernsthaftigkeit dran. Der gesellschaftliche Wandel natürlich nochmal, der auch die Anforderungen, ja, schneller stellt. Und das Verständnis, dass Ökosysteme oder die Veränderungen von Ökosystemen sozusagen grundsätzliche Ansätze brauchen. Und ja, was ist sozusagen die größte Herausforderung?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir hatten ein sehr, sehr schönes Interview mit dem Rüdiger Dietmar. Der ist Gartenamtsleiter der Stadt Leipzig. Das fand ich erstmal spannend. Was macht eigentlich ein Gartenamtsleiter, haben wir ihn gefragt. Und zudem, weil ihm da schon mal so langweilig ist, nein, kleiner Scherz, ist er auch noch Vorsitzender der GAIK. Thomas, ist ja die GAIK.
GALG,
GAIK.
Gartenamtsleiterkonferenz, ist eine Austauschplattform eigentlich der ganzen GartenamtsleiterInnen, oder? Und das Interessante finde ich kenne das, und du kennst das wahrscheinlich auch noch, als Grünflächenamt. Alleine diese Änderung in der Bezeichnung zeigt schon die Besonderheit, die Wichtigkeit überhaupt dieser Funktion heutzutage. Denn da haben wir uns natürlich darüber unterhalten, über die grün-blaue Infrastruktur der Stadt Leipzig.
Ja, und auch spannend, so eine 600.000 Einwohnerstadt, eine wachsende Stadt. Ja, da gibt es viele Herausforderungen und ja, auch definitiv viel zu tun. Und mich jetzt einfach mal interessiert, was macht man denn eigentlich im Garten als Gartenamtsleiter? Und das, finde ich, haben wir ganz gut nachgefragt. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen zu seinem Vorsitz beim GAIK gestellt.
Ja.
Du hast eine nette Frage gestellt bezüglich Vergleichbarkeit, Thomas, oder?
Nee, ich wollte ja wissen, so, ob er so ein paar Vorbilder hat, welche Städte das so ganz gut machen. Und da wollte er sich natürlich nicht in diese Fangfrage rein manövrieren. Hat sich dann ganz gut ausgeredet, hat aber natürlich auch gesagt, warum, weil er natürlich der Präsident der GAIK ist. Da kann er natürlich jetzt nicht sagen, wer besser, wer schlechter ist, sondern hat es auch sehr gut ausgedrückt. Jeder hat seine Stärken und diese GAIK ist ja auch dafür da, dass die Leute sich darüber austauschen. Ne? Wenn er sagte, in München gibt es zum Beispiel Experten, die für die Bäume sich sehr gut auskennen, für Großbäume, für die Baumpflege. In Karlsruhe, sagte er, gibt es welche, die sehr gut im Wiesenmanagement sind. Und so ergänzt sich das natürlich. Ne?
Genau, ja. Also fand ich ein sehr, sehr schönes Interview tatsächlich. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Zuhören. Ja, Rüdiger, dann erklär doch mal unseren Zuhörenden hier, wer du eigentlich bist.
Ja, also mein Name ist Rüdiger Dittmar. Ich bin in der Stadt Leipzig Amtsleiter für das Amt für Stadtgrün und Gewässer und bin in meiner ehrenamtlichen Funktion aktuell Präsident der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz. Das sind meine beiden Funktionen, in der ich hier spreche.
Okay, und was machst du da genau nochmal bei der Stadt Leipzig?
Naja, wir sind diejenigen, die sich in der Stadt um die grün-blaue Infrastruktur kümmern. Das heißt, wir kümmern uns um Stadtgrün und Gewässer und wir planen, bauen und bewirtschaften die.
Wie bist du dazu gekommen, das zu machen, also den Job, den du jetzt hast?
Ja, ich bin, glaube ich, jemand, der viel mit Grün und auch mit Blau zu tun hat. Ich bin auf dem Land groß geworden und auf dem Bauernhof meines Großvaters und sagt dann immer, wenn man in Nordhessen auf dem Land groß wird, dann kann man entweder nur Bauer oder Förster werden. Und da ich Bauer schon kannte, habe ich mich dann durchgerungen, Forstwissenschaft zu studieren. Und so bin ich sozusagen zur grünen Branche gekommen. Nachdem ich das Studium fertig hatte, habe ich dann in Kassel Landschaftsplanung studiert und so bin ich zu den grünen Themen und den blauen Themen gekommen.
Was ist das denn, was dich daran so begeistert, dass du da so viel Auswirkungen mittlerweile hast für eine ganze Stadt?
Ja, ich glaube, dass man sozusagen in der Stadt nachher Verantwortung hat, das hat viele Gründe. Glaube ich, da hat man sozusagen, glaube ich, selbst am wenigsten mit zu schaffen, sondern es sind ja viele Zufälle, die dann dazu führen. Was, glaube ich, wichtig ist, ist Interesse für Natur, für Ökosysteme, für natürliche Prozesse. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, was du da genau machst. Kannst du einen typischen Tag beschreiben?
Naja, so ein typischer Tag in der Stadtverwaltung, den gibt es eigentlich nicht, ne? Also das sind natürlich Tage, die viel von Terminen geprägt sind. Abstimmungen, die wir zum Beispiel intern führen müssen, Projekte, die wir intern betreiben, aber auch viele, viele Abstimmungen mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir arbeiten ja im Gesamtkonstrukt. Also so eine Stadt ist ja auch ein Organismus mit vielfältigen Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger.
Wie viel Einwohner hat Leipzig? Jetzt kommen die Fangfragen hier.
Die kennen wir ziemlich genau, weil wir sind wachsende Stadt, da sind wir auch ziemlich, ziemlich stolz drauf. Und wir sind jetzt zum 01.01.2023 bei 624.000 Einwohnern. Wow. Tendenz steigend. Und haben wir in den letzten 15 Jahren weit über 100.000 Bürgerinnen und Bürger dazu gewonnen.
Wie viele Leute arbeiten dann bei dir jetzt in der Abteilung sozusagen?
Ja, also die Ämter sind wieder in Abteilungen untergliedert und im Amt sind es rund 220 Leute, die an dem Thema arbeiten. Da sind wir sicherlich in der Größenordnung nicht eines der größten Ämter in der Republik. Das liegt daran, weil wir die operativen Gärtnerinnen und Gärtner in den Grünanlagen nicht mehr im Amt haben, sondern die sind in Leipzig in der Stadtreinigung organisiert. Deswegen sind viele der Kolleginnen und Kollegen administrativ und planend und bauend unterwegs. Und operative Kräfte haben wir auf den kommunalen Friedhöfen und im Stadtforst vor allem.
Wie viele Mitarbeiter sind dann bei euch, die sich um die Planung kümmern und so strategische Planung für die ganzen urbanen Flächen?
Naja, strategische Planung, die Planung ist vielfältig. Du fragst jetzt schon nach der strategischen Planung. Das sind natürlich die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wenn man mal von der Strategie über die Projektentwicklung bis zur Objektplanung und dann Bauausführung geht, in den unterschiedlichen Bereichen, dann kommen wir auf sicherlich fast 40 bis 50 Leute. Das macht einen großen Anteil aus. Liegt aber auch daran, weil wir breit aufgestellt sind. Im Amt für Stadt, Grün und Gewässer haben wir die klassische Grünflächenverwaltung. Dann haben wir die klassische Friedhofsverwaltung. Dann haben wir die Gewässer und den Stadtforst dabei. Also von daher ist ein breites Spektrum.
Sind dann alle Bäume katastriert und irgendwie alle Grünflächen irgendwie eingeplant und werden dann irgendwie die, keine Ahnung, auch zusammen dann entwickelt, werden dann Pläne gemacht und wie läuft das so ab?
Ja, das läuft so ab, dass man sich natürlich möglichst an der Strategie orientiert. Das war so ein bisschen die Eingangsfrage, wie viele Leute arbeiten an der Strategie. Das sind nachher vielleicht eine Handvoll, die dann wirklich an der gesamtstädtischen Strategie mitarbeiten. Das läuft, finde ich, in Leipzig ziemlich gut über die integrierte Stadtentwicklung. Ja, also die Freiräume, Freiraum und Umwelt ist ein Fachkonzept als Teil der städtischen Infrastruktur und Teil der Stadtentwicklung.
also Stadtentwicklung jetzt im grünen Bereich sozusagen, was nochmal so ein Schritt oder greift das alles ineinander? Wie muss ich das verstehen?
Naja, das greift ineinander, ne? Das ist natürlich ein System, was ineinander greifen muss. Und Stadtentwicklung ohne Grünentwicklung funktioniert nicht. Es gibt ja den Schumacher aus Hamburg, ein alter Baudirektor, der schon in den 20er Jahren gesagt hat, das Bauen funktioniert von selber, aber die Grünflächen muss man sozusagen aktiv erhalten. Ja, also glaube, das ist ein wichtiger Punkt, und den Part übernehmen wir eben, dass wir uns strategisch in der Gesamtstadt damit auseinandersetzen, wie wir die Grün- und Freiraumentwicklung langfristig organisieren können in der Stadt und gerade auch in einer wachsenden Stadt.
Was hat sich denn in den letzten Jahren geändert, seitdem du da bist und so die Jahren irgendwie davor? Was gibt es irgendwie so die größten Veränderungen, die du da bemerkt hast und wie das auch so in der Gesellschaft wahrgenommen wird?
Naja, das, also was für Leipzig typisch ist, ist natürlich das Bevölkerungswachstum, ne? Von der schrumpfenden Stadt in den 2020er Jahren jetzt zur stark wachsenden Stadt seit den 2010er, 2015er Jahren. Das ist für Leipzig spezifisch, aber das, was, glaube ich, spannend ist, ist, dass wir einen gesamtgesellschaftlichen Trend haben, und der ist in der, aus meiner Sicht, der ganzen Bundesrepublik gleich, dass die grünen Themen und das Thema Ökosystem, das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung, dass das sich ja insgesamt deutlich gewandelt hat, gesellschaftlich, ja.
Wie geht das überein, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Leipzig als schnell wachsende Stadt? Heißt, es gibt ja, die Stadt hat ja irgendwo Grenzen und es ist ja Baugeland, ist ja wahrscheinlich auch endlich. Wie wird dann trotzdem das vereinbart, dass wirklich dann auch das urbane Grün weiterhin Bestand hat oder auch Grünflächen Bestand hat?
Ja, also in allen wachsenden Städten ist, glaube ich, der wichtige Punkt, das Knappeste in der Stadt ist die Fläche. Und da halte ich eine These, das hat sich seit dem Mittelalter bis heute nicht geändert, ne? Also wenn man sich vorstellt, wie das in der mittelalterlichen Stadt um die Stadtmauer als sozusagen Begrenzung, alles hat sich da drum gelegt und hat jeden Quadratmeter ausgenutzt. Ja, und so ein bisschen ist das tatsächlich heute auch noch, ne? Und das ist das Spannende, dass das eben ein gesellschaftlicher Prozess, ja, der muss ja ausgehandelt werden. Und am Ende ist das ein politischer und demokratischer Prozess, der wird nachher im Stadtrat entschieden und nicht von Verwaltung oder den einzelnen Bürgern. Ja? Die können sich da einbringen, aber sozusagen die Interessenabwägung, die kann ja nur durch demokratisch legitimierte Gremien erfolgen. Und da, glaube ich, hat sich der gesellschaftliche Wandel durchgesetzt. Und wenn man sozusagen auch ein bisschen auf sozusagen mal die Gesamtentwicklung in der Bundesrepublik schaut und jetzt auch sozusagen im Vereinigten Deutschland, ist, und da kommt auch die Gartenamtsleiterkonferenz her, aus dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Grünflächen ganz besondere Bedeutung hatten, nämlich in den zerstörten Städten wieder Lebensqualität zu bringen. Das war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, und es ist auch ein wesentlicher Punkt, wieso die Gartenamtsleiterkonferenz damals auch schon so eine Bedeutung hatte. Also der Wiederaufbau der zerstörten Städte, auch ganz viel über den Freiraum, bis hin natürlich sozusagen zum Wirtschaftswunder, zur autogerechten Stadt, wo ganz andere Themen wichtig wurden. Dann in die ökologische Bewegung der 80er und 90er Jahre, wo man gesagt hat, wir müssen die Natur sich selber überlassen, dann regelt die das schon. Bis hin jetzt in unserer Zeit, wo uns klar wird, Klimaschutz, Klimaanpassung, Biodiversität, das sind eigentlich unsere großen Zukunftsthemen, auch in den Städten. Also ich finde, da kann man sehr schön die gesellschaftlichen Trends ablesen, und die schlagen sich ja in den Städten 1:1 nieder.
Also Natur sich selbst überlassen funktioniert, glaube ich, nicht mehr, oder?
Naja, das war so ein bisschen in den 80er Jahren. Das ist auch so ein bisschen, da bin ich zur Schule gegangen. Wir haben uns mit dem Thema Waldsterben beschäftigt. Da war das schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen sozusagen diese natürlichen Prozesse mehr in den Vordergrund stellen. Und da war schon so der Gedanke, man lässt Natur Natur sein. Und heute wissen wir, dass man natürlich Stadtnatur auch ja als ökologische Systeme managen müssen, weil wenn das ganz allein funktionieren soll in diesen ja, urbanen Räumen, die eben doch an ganz viele Einflüsse, durch ganz viele Einflüsse tangiert werden, geht es eben nicht so gut von alleine. Da kann man nicht so gut einen Nationalpark draus machen aus unseren grünen Flächen.
Und habt ihr da so Ziele für euch dann definiert? Also wenn ihr da Strategien habt und Sachen plant und so, woran bemisst man das? Irgendwie Anzahl Bäume, die ihr irgendwie pflanzen möchtet? Oder gibt es irgendwie schon so Vorgaben, neue Gesetze, die ihr dann im Rat durchgebracht habt, in den Gremien? Thema Schottergärten sieht man ja überall, aber ich glaube, gerade wenn man das so groß denkt wie bei euch, werden da bestimmt noch andere Themen sein, oder?
Ja, also würde ich auch vielleicht nochmal so sagen, auf die bundesdeutsche Ebene nochmal schauen. Das ist jetzt, glaube ich, auch egal, ob in Nord-, Süd-, West- oder Ostdeutschland, in den Städten sozusagen, die wachsen und sich kümmern müssen, ist eben die Freiraumentwicklung ein zentrales Thema, auch zur Lebensqualität. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere eben auch zur ökologischen Funktionalität. Also wie können wir naturbasierte Lösungen einbauen, wenn unsere klassischen technischen Lösungen nicht funktionieren? Das sind so Themen, die uns, glaube ich, erstmal bundesweit beschäftigen. Und zum Beispiel Positionspapier der Gartenamtsleiterkonferenz zum Thema die Stadtentwicklung auch wieder über den Freiraum zu denken. Ja, also den Freiraum sozusagen auch als wesentliches Element der Lösung. Und dann ist natürlich die Frage sehr berechtigt, wie löst man das denn in der jeweiligen Stadt? Das war so ein bisschen, wo wir eben ja schon mal waren, die gesamtstädtische Strategie, ne? Die integrierte Stadtentwicklung, die muss das Thema ja, zentral formulieren und dann muss man es natürlich runterbrechen, nämlich handelbar. Und ja, das Thema Schottergärten ist was die Menschen gerade bewegt und was sicherlich nicht gut ist für Biodiversität und nicht gut ist für Klimaanpassung, aber der große Hebel sind an anderen Stellen oder die großen Hebel sind an anderen Stellen. Das Thema Bäume ist ein ganz zentrales, ja. Also unsere Stadtbäume sind Multitalente, insbesondere Straßenbäume. Die sind da, wo es heiß ist, da können sie kühlen. Gleichzeitig ist der Platz, den sie in Anspruch nehmen, im engen Straßenraum auch überschaubar. Sie haben wichtige Wirkungen für die Biodiversität. Sie haben auch für die physische und psychische Gesundheit der Leute natürlich zentrale Bedeutung. Und das ist so ein Schlüssel. Und ja, wie kann man den operationalisieren, indem man so sich Ziele setzt und die natürlich auch abrechnet? Also wie viele Bäume sind nachgepflanzt worden von denen, die tatsächlich abgestorben sind? Oder wie viele sind an neuen Standorten, die es vorher gar nicht gab, gepflanzt worden? Das ist zum Beispiel ein Punkt.
Jetzt hast du gerade schon mal kurz die Gartenamtsleiterkonferenz vorgestellt oder die Geschichte so ein bisschen auch erläutert. Du bist ja Präsident der Gartenamtsleiterkonferenz. Kannst du kurz mal für alle anderen erklären, die es nicht genau wissen, was dahinter steckt, wer da Mitglied ist, was ihr so macht?
Ja, also früher, ne, wo wir jetzt eben so kurz das beschrieben haben, waren das die Kolleginnen und Kollegen, die an leitender Stelle tatsächlich den Deutschen Städtetag auch beraten haben. Das hat sich heute zum ja, großen Netzwerk entwickelt. Die Kolleginnen und Kollegen, die in der Bundesrepublik in den Kommunen an diesen Themen im Wesentlichen arbeiten, die haben sich da vernetzt und tauschen sich aus und beobachten auch, also schaffen auch Wissen durch empirische Beobachtung. Ein gutes Beispiel ist unser Straßenbaumtest. Seit den 70er Jahren sind die Kollegen in den Städten unterwegs, also seit 50 Jahren, und bonitieren die Bäume, also schauen, wie Bäume sozusagen in der Stadt wachsen, wenn neue Sorten kommen, werden die getestet und bewertet. Das ist natürlich ein immenser Wissensschatz, bei den Stadtbäumen, glaube ich, sehr gut zum Anfassen, aber natürlich auch bei organisatorischen Themen oder bei Themen, wie funktioniert Stadtnatur, wie funktioniert ein gutes Wiesenmanagement, das sind alles Themen, wo sich ausgetauscht wird, wie kann man gut Ausbildung organisieren, und das wird mittlerweile in Arbeitskreisen, die sehr selbstständig unterwegs sind, dann tatsächlich von den einzelnen Fachleuten und gar nicht mehr nur von der Leitungsebene bearbeitet. Und dieses Netzwerk, das ist eigentlich die Gartenamtsleiterkonferenz heute.
Also, und man gibt es dann regelmäßige Treffen untereinander, wo man sich dann austauscht, oder?
Genau, die Arbeitskreise, die treffen sich regelmäßig, da werden dann sozusagen Arbeitsstände ausgetauscht und in der Zwischenzeit natürlich an Themen gearbeitet. Und wir fassen die Arbeitskreise und die Landesgruppen dann nochmal auf Bundesebene zusammen und treffen uns dann einmal im Jahr, auch jetzt in Kürze im Mai, zu einer Gartenamtsleiterkonferenz, und wo wir uns dann auch nochmal der gleichen Zeit mit der grünen Branche, also mit den anderen Verbänden verknüpfen und Themen diskutieren. In diesem Jahr das Thema wassersensible Stadtentwicklung, das ist ja ein großer Diskussionspunkt. Wie geht das mit Bäumen? Was müssen wir tun? Wie müssen wir unsere Städte umbauen? Und da werden dann solche großen Themen ausgetauscht. Aber zentral ist tatsächlich die vernetzte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrungen austauschen.
Und ist jede Kommune jetzt da drin, oder kann da jede mitmachen, oder wie läuft das ab?
Ja, also erstmal kann jede Kommune mitmachen, und wir teilen unser Wissen über unsere Internetseite www.galk.de. Da kann man erstmal sozusagen die vielen Erfahrungen abschöpfen. Das ist erstmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ansonsten kann jede Kommune mitmachen, müssen immer natürlich gucken, dass die Arbeitskreise auch arbeitsfähig bleiben. Also unser Arbeitskreis Stadtbäume, wo ganz groß Bedarf ist, der guckt dann immer genau, wer kann denn da jetzt noch rein, wie lange geht das, bis wir sozusagen da die Arbeitsfähigkeit verlieren bzw. erhalten.
Also wenn, dass sie nicht zu groß werden, meinst du? Dass man da
genau.
Ja, okay. Ja. Gibt es da in den Kreisen so andere Vorbilder, oder merkst du, oder andersrum gefragt, in welchen Gartenamtsleitungen Deutschlands beobachtest du die meisten Auswirkungen positiv gesehen oder Erfolge?
Ja, das ist natürlich jetzt sozusagen eine Fangfrage, die ich nicht so beantworten werde. Auf jeden Fall nicht nur in Leipzig, sondern ich glaube in allen, also was wichtig ist, in allen großen Städten gibt es, glaube ich, viel Innovation. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Auch da sind die Städte natürlich sozusagen der Hort der Innovation. Aber es gibt auch viele, viele kleine Kommunen, die sozusagen mit großer Expertise unterwegs sind. Was, glaube ich, wichtig ist, und deswegen gar nicht groß oder klein oder Düsseldorf besser als Frankfurt oder Frankfurt besser als Hamburg oder München besser als Berlin, sondern die Frage ist, wo sind große oder sagen wir es mal so, wo sind Expertinnen und Experten am Werk, die mit großem Engagement unterwegs sind? Das ist, glaube ich, wichtig, und da gibt es einfach sehr unterschiedliche Schwerpunkte, auch in den Städten.
Und was bringen die so mit, die Experten?
Naja, die Experten bringen zum Beispiel in München ein ganz großes Wissen über Stadtbäume mit. Also da ist ein großer Experte, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Bäumen beschäftigt. Aber Karlsruhe hat eine große Expertise zum Thema Wiesenmanagement, und so ergänzt sich das, ja.
Aber dann ist ja die Konferenz auch sehr hilfreich, dass man das Wissen dann auch in andere Kommunen weiterträgt letztendlich.
Ja, unbedingt. Also das ist die Aufgabe, genau.
Ja. Gibt es denn einen begrenzten Faktor? Also jetzt, wenn ich sage, ich bin da innovativ und möchte jetzt viel machen, was ist so der begrenzende Faktor in den einzelnen Kommunen? Kann man das rausstellen, oder?
Also das, fachliches Personal und sozusagen eine Organisationseinheit, die tatsächlich auch Wirkung entfalten kann. Das ist, glaube ich, der begrenzende Faktor. Also die Einzelkämpferin oder der Einzelkämpfer bringt eben auch nicht viel, was dann an der Durchschlagskraft fehlt. Also von daher plädieren wir sehr für eigenständige Organisationseinheiten, wo die Kollegen sich austauschen können und die Möglichkeit haben, ja, auch sowas wie eine Strategie oder sozusagen eine Durchschlagskraft zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt.
So, ich komme so ein bisschen auf diese Frage. Sorry, Thomas. Ich sitze jetzt hier in Nordrhein-Westfalen und hier gibt es ja auch schon die ein oder andere Kommune, die jetzt nicht so auf, finanziell auf Rosen gebettet ist. Spielt das eine Rolle? Oder ist das eher dann zu kurzsichtig gedacht, dass man sagt, okay, das ist ja ein langfristiges Investment, ins Grün zu investieren, um die Stadt halt weiterhin lebenswert zu haben?
Ja, das ist eine große Diskussion, die wir natürlich über das Geld führen. Also Geld ist Ressource, klar. Was, glaube ich, noch zentraler ist, ist das Thema Fachlichkeit und fachliches Personal. Das kann man nämlich auch nicht durch Geld ersetzen. Und die Kommunen, die sich das bewahrt haben, die haben, glaube ich, die beste Ausgangsbasis, weil Geld kann man sozusagen schnell wieder dazugeben, und dann wird es aber nicht von alleine gut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also von daher sind, glaube ich, die Kommunen erstmal im großen Vorteil, die sozusagen eine gute Organisationseinheit mit Expertinnen und Experten sich bewahrt haben, die gut in der Kooperation sind, auch zur Stadtplanung, zum Tiefbau, die mit einer guten Mischung aus eigenen Kräften, also eigenes Personal, auch auf der Fläche, da wo es schnell und gut werden muss, das eigene Personal, und dann aber auch gut mit Unternehmern zusammenarbeiten können. Und dann kommt der Punkt Finanzen, also die finanzielle Ausstattung. Und das ist natürlich auch eine Frage von gesellschaftlicher Wertschätzung. Wie viel ist uns das denn wert?
Ne? Ja, und auf lange Sicht, ne? Man muss ja dann einen gewissen Weitblick haben. Und ich muss gerade an so einen Trend denken, das sehen wir in ganz vielen niederländischen Städten auch, dass die Autos aus den Städten vertrieben werden oder in Kopenhagen auch, skandinavische Länder. Wie stehst du denn dazu, dass man weniger Parkplätze in den Städten hat, mehr Bäume?
Ja, bleiben wir vielleicht auch nochmal bei diesem langfristigen Trend, weil das ist, glaube ich, eine zentrale Botschaft. Also Ökosysteme, die kannst du nicht heute von heute auf morgen sozusagen umswitchen und sagen, jetzt machen wir das mal anders, sondern das dauert. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, sehr deutlich machen, dass es uns als Gesellschaft noch viel Energie kosten wird, das, was wir versucht haben, über technische Lösungen in unseren Städten zu lösen und was wir dann an vielen Stellen nicht schaffen, das wieder zurückzudrehen. Ne? Also wenn wir jetzt mal an die Vernässung von Mooren, von Auen, die Herstellung von artenreichen Wiesen, naturnahen Wäldern denken, da haben wir, glaube ich, jetzt wieder eine Generationenaufgabe vor uns. Ja, da ist das Thema sozusagen weg von der autogerechten Stadt auch eins. Da würde ich aber fast behaupten, das lässt sich, wenn Gesellschaft will, schneller organisieren, als devastierte Ökosysteme wieder in guten Zustand zu bringen. Weißt du, was ich meine? Also das finde ich, glaube ich, das müssen wir uns, glaube ich, nochmal klar machen. Das Thema die Autos aus den Städten, ich glaube, das ist ein Trend in den großen Städten. Das wird immer klarer. Das hat ja vielfältige Aspekte, auch einen großen Aspekt von Gerechtigkeit, also Umweltgerechtigkeit. Ne? Menschen, die an Straßen leben, die verlärmt sind, die durch Schadstoffe belastet sind, wo du nicht mit den Kindern vor der Haustür gehen kannst, weil es gefährlich ist. Ja, also das ist schon mal ein ganz riesiges Thema, und ich glaube, da wird sich gesellschaftlich was ändern, und sehen wir in den Städten auch.
Ja, es ist ja jetzt auch schon so, dass es mehr Radwege und so weiter gibt, dass stellenweise in Berlin haben wir es ja letztens auch gesehen, Thomas, dass da komplette Fahrbahnen als Radweg dann deklariert sind, um auch da einfach, glaube ich, das Autofahren ja so ein bisschen unattraktiver auch zu machen, weil irgendwo muss man die Leute, glaube ich, auch kriegen, dass man sagt, okay, ich bin mit dem Fahrrad viel schneller oder mit der Bahn und lass das Auto stehen, weil anders wird es, glaube ich, schwierig werden.
Ich sehe das vor allem, dass man die Aufenthaltsqualität in den Städten einfach viel, viel mehr erhöht als mit den Autos. Und dass die Leute, wenn die in die Stadt kommen, auch länger bleiben und auch bewusst, also ich finde es immer gefährlich, weil diese Diskussion ist ja bei viel so Konservativen, die dann Angst haben, dass der Handel darunter leidet, weil sie meinen, damit wäre man mit dem Onlinehandel nicht mehr wettbewerbsfähig. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern dass die Menschen einfach nicht mehr in die Stadt gehen. Und das muss man, glaube ich, eher bekämpfen, in Anführungszeichen.
Ja, das ist, also die Diskussion ist ja eine spannende. Und ich glaube, ihr habt es jetzt auch schon gerade schön besprochen. Es geht, glaube ich, darum, Dinge zu fördern, ja? Dinge zu fördern, die fehlen und keine Gegnerschaft aufzumachen. Ne? Also das, was fehlt, wie kann ich sozusagen in einer Stadt mit hoher Lebensqualität in den Innenstädten mich bewegen und aufhalten? Ne? Ist es kühl in der Innenstadt? Stehen da Bäume? Können die Kinder auch mal unbeaufsichtigt irgendwo langlaufen? Kann ich irgendwo auch mal außerhalb des Cafés nett und attraktiv sitzen? Das sind, glaube ich, die Themen, die sind auch jetzt aufgerufen worden. Nach Corona war das ja ein großes Thema. Und dann ist der andere Punkt, den ihr angesprochen habt, natürlich auch wichtig. Wie kann ich mich denn attraktiv durch die Stadt bewegen? Ne? Also mit aktiver Mobilität, ne? Über das Fahrradfahren, über das zu Fuß gehen. Wo macht das denn Spaß, lang zu gehen? Und da hat natürlich Grün, Stadtgrün, grüne Infrastruktur natürlich ein wesentlicher Hebel. Ne?
Ist ja so ein bisschen immer schwierig, gerade in deiner Position auch dann über andere Kommunen dann zu urteilen. Das will man ja auch nicht, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Deswegen mal die Frage, wo steht die Stadt Leipzig da in dem Bereich? Wo siehst du die jetzt gerade aktiv, wie weit zukunftsgerecht? Ich war jetzt schon länger nicht mehr in Leipzig, ist schon ein bisschen her, aber damals fand ich es auch schon sehr pulsierend und auch tatsächlich schon sehr grün. So im Vergleich jetzt zu so mancher Ruhrpott-Stadt, die man vielleicht so kennt. Deswegen, also wo siehst du die Stadt Leipzig?
Ja, also ich, was ich glaube ich da erstmal zentral zu sagen kann, ist Leipzig als in der Gründerzeit gewachsene Stadt natürlich eine, die total gute Antworten auf unsere Herausforderungen von heute hat. Auf der einen Seite, also Stadt der kurzen Wege, das, was sozusagen in der europäischen Stadtentwicklungspolitik in der Leipzig-Charta auch beschrieben ist, gute Durchmischung, also Wohnen und Arbeiten und auch, ja, bin schnell sozusagen in der Innenstadt, ich bin schnell sozusagen beim Einkaufen, brauche gar nicht so viel mein Auto, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, ja, für die städtische Entwicklung. Ja, auf der anderen Seite haben wir mit unserer integrierten Stadtentwicklungsstrategie, das nennt sich bei uns INSEC Leipzig 2030, glaube ich, einen guten Aufschlag gemacht, wo wir alle Themen in den Fokus genommen haben und dann im Aushandlungsprozess versucht haben, zum gemeinsamen Bild zusammenzufügen. Und das ist ja ein Aushandlungsprozess. Das bleibt ja gar nicht aus. Wir versuchen jetzt als Amt für Stadt, Grün und Gewässer auch unseren Beitrag zu leisten über den Masterplan Grün, den wir auch nicht selber erarbeiten, sondern zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vom Amt für Umweltschutz und den Kolleginnen und Kollegen von der Stadtplanung. Also das ist für uns immer wichtig, sozusagen integriert, auch über Amts- und Dezernatsgrenzen hinwegzuarbeiten. Und da haben wir uns 5 Leitthemen vorgenommen, die wir jetzt auch schon viel diskutiert haben. Wir haben eben über aktive Mobilität gesprochen. Das ist eines unserer Leitthemen. Wie können wir die fördern? Wie können wir Umweltgerechtigkeit fördern? Wie können wir Gesundheit fördern? Das war auch schon ein Thema bei uns vor Corona. Also die Überhitzung der Städte war ja auch ein klares Thema. Aber jetzt in Corona haben wir auch eben nochmal gemerkt, sozusagen, was Freiraum bedeutet. Wie können wir Klimaanpassungen in der Stadt sozusagen sehr aktiv gestalten und auch wie können wir Biodiversität fördern? Das sind sozusagen unsere 5 Big Five, die wir formuliert haben. Ja, und das sind sozusagen erstmal Themen, die wir bearbeiten wollen und dies gilt auf die Fläche zu bringen. Ja, weil das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Was kommt denn dann auf der Fläche davon an und wie kriegen wir es umgesetzt?
Und was habt ihr da konkret geplant?
Ja, wir haben ein Beispiel jetzt, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Das ist die östliche Rietschke. Das sind Flächen, die vorher sehr intensiv als Kleingartenanlage genutzt waren. Und die haben wir in eine Retentionsfläche und einen Stadtteilpark umgestaltet und haben da auch den Schwerpunkt Biodiversität mit untergebracht und damit auch im Stadtteil, der mit Grünanlagen jetzt unterversorgt ist, dann erstmal Freiraum geschaffen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung geleistet, indem wir die Flächen für einen Wasserrückstau nutzen. Und ja, da mussten natürlich auch die Fläche musste freigeräumt werden. Wir haben mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, die auf der Fläche waren, im sehr intensiven Aushandlungsprozess Ersatz geschaffen oder diejenigen, die, weil die Situation in der Aue vom Grundwasser beeinflusst, auch nicht gerade sich besonders geeignet hat, entschädigt, die von der Fläche runter wollten. Ja, das sind die Themen, die man sozusagen dann bearbeiten muss und das ist eine Arbeit, die mehrere Jahre dauert, bis das dann gebaut ist.
Was erlebst du denn, wenn du dann mit der Politik so Sachen besprichst für Stolpersteine, wo du dann schöne Mauern rausbaust?
Erstmal glaube ich, ist der wichtige erste Schritt sozusagen innerhalb der Verwaltung die unterschiedlichen Interessen gut zu verhandeln. Das wird, glaube ich, immer unterschätzt und weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber also wenn ich mit meinen Freunden spreche, sagen die immer, also Stadtverwaltung ist aber total unsortiert, da rufst du bei dem einen an, der sagt dir das, und rufst beim nächsten an, der sagt dir das. Ist ja klar, dass jetzt der Kollege vom Tiefbauamt nicht sofort sagt, ich baue eine Grünanlage auf meiner zentralen Straße. Also wichtig ist erstmal zu erkennen, dass sozusagen so eine Stadtverwaltung diese ganzen unterschiedlichen Ansprüche, die wir als Stadtgesellschaft an die Stellen abbildet. Ne? Und der Autofahrer will sich auch irgendwo wiederfinden und der findet es gut, wenn die Ampelanlage gut geschaltet ist. Deswegen muss sich der Kollege um die Ampelschaltung kümmern. Und wir kümmern uns so eben über die Straßenbäume, um die Straßenbäume und gucken, dass wir in die vorhandene Straße Straßenbäume pflanzen. Das finden auch nicht immer alle gut, weil sie sagen, ach, da war doch mein Parkplatz. Ja, und dann sagen wir, ja, schon richtig, machen wir auch schonend und sind nur 10% der Parkplätze, die weggefallen sind und das sollten wir uns doch leisten. Also das ist, glaube ich, das ist erstmal der wichtige Punkt und das habe ich auch so beim Masterplan Grün ja eben gesagt, dass wir das versuchen, über die Ämter abzustimmen.
Also Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, ja. Aber es sind jetzt 10% der Parkplätze wurden jetzt durch Stadtbäume ersetzt, kann man das so sagen, oder?
Ja, also wir haben ein Straßenbaumkonzept entwickelt, 2015 und 16 ist das erarbeitet worden, auch immer mit der Bürgerschaft zusammen, das ist beim Masterplan auch wichtig, das machen wir nicht selber, sondern wir machen das mit einem ganz breiten Beteiligungsprozess, zum einen, um die Menschen zu erreichen, überhaupt mit denen zu sprechen und dann natürlich auch ihre Vorstellungen damit reinzubringen. Ja, also wie, das machen die Stadt ja nicht für uns, sondern für die Menschen, die hier leben. Dann ist natürlich die Frage, ne, wenn Leute, die so in so einem Gründerzeitviertel schon mal gelebt haben, dann wissen die, Parkplatz ist total was Seltenes, weil die so kompakt sind, ne, und so viele Menschen erleben können. Und dann hat sagen die ersten Baumpflanzungen, die haben schon zum Aufschrei geführt. Ne? Jetzt gehen so viele Parkplätze verloren. Und dann haben wir das erstmal objektiviert, wie viel ist denn das? Und 10%, das ist ja doch nicht so viel. Ne? Also ist erstmal objektiv. Und wir geben uns auch Mühe, so wenig wie möglich wegzunehmen. Und dann sind natürlich die Menschen immer noch unzufrieden und dann haben die Parkplätze wollten, ganz laut geschrien und dann Demonstrationen und Flyer rausgebracht. Und irgendwann war es dann mal so schlimm in der Straße, dass die Menschen, die Bäume wollten, sich auch zu Wort gemeldet haben. Und das war ganz spannend, das waren viel, viel mehr als diejenigen, die da für die Parkplätze gekämpft haben. Aber auch das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, ne? Den kann man nachher auch, oder der ist dann auch politisch auszutragen. Das war ja so ein bisschen die Frage, wo ihr hin wolltet. Ne? Was machen wir da? Wir beraten möglichst objektiv mit Vor- und Nachteilen. Und das Straßenbaumkonzept war 2016 fertig und ist vom Stadtrat 2019 beschlossen worden. Und jetzt ist vielleicht nicht ganz so schwer nachzuvollziehen, wenn wir 2018 und 2019 extreme Hitzesommer hatten, dass Politik dann gesagt hat, okay, wir haben hier was in der Schublade, ich glaube, das soll man an den Start bringen. Und da sind wir sehr stolz, weil da gab es im ganzen Stadtrat nur eine einzige Gegenstimme. Ja, und das zeigt doch, wie so ein demokratischer Prozess auch ein bisschen Zeit braucht. Wir hätten uns natürlich schon 2016 gewünscht, dass man das sofort beschließt. Aber jetzt mit breiter Mehrheit und mit breiter Unterstützung.
Ist das dann aber ein Timing?
Ne, das ist nicht Timing. Also wir haben ja nun nicht die Hitze bestellt gehabt und ich kann nur sagen, ich hätte gerne darauf verzichtet. Ich glaube, gesellschaftliche und politische Prozesse brauchen schon Anstoß und brauchen Zeit und brauchen Anlässe. Das, ich glaube, das ist so. Das sehen wir in der Kommunalpolitik, aber ich glaube, das sehen wir auch alle in der Bundespolitik sehr deutlich.
Jetzt haben wir gerade über diverse deutsche Städte gesprochen, über Leipzig gesprochen. Gibt's Vorbildstädte im Ausland, wo man sagt, okay, da funktioniert es richtig, richtig gut und das können wir so als Vorbild nehmen und so als Blaupause über unsere Stadt legen?
Ja, das ist eine wichtige Frage die führt uns mal dazu, was ist denn unser Vorbild? Also deswegen ist die europäische Stadt, die mitteleuropäische Stadt so spannend. Ne? Unsere Städte sind natürlich sozusagen auch total beeinflusst von den Umweltbedingungen, unter denen sie entstanden sind. Ne? Also die südeuropäische Stadt ist eine ganz andere als die mitteleuropäische Stadt. Glaube ich, das muss man sich erstmal deutlich machen. Und wir werden, also auch wenn wir über Klimaanpassung sprechen, wir werden keine süditalienische Städte mehr aus unserer mitteleuropäischen Städtebau machen. Ja, das muss man sich, glaube ich, erstmal bewusst machen. So, und dann ist die Frage die Range, wo man sich orientiert. Wir können natürlich immer nach Singapur schauen, ja, die sozusagen als Riesenmetropole ganz viel Grün bauen. Ja, also das zeigt, dass sozusagen auch in hochtechnisierten Städten die naturbasierte Lösung ganz attraktiv zu sein scheint. Aber das nützt uns jetzt auch nichts, weil wir natürlich jetzt, also auch sich Berlin nicht gerade so entwickelt wie Singapur. Ne? Und von daher sind natürlich, ist Paris spannend. Die haben aus ihrer ersten Hitzekatastrophe und den vielen Hitzetoten natürlich viel gelernt. Ne? Und den grünen Champs-Élysées, den zeigen wir natürlich auch gerne. Ne? Und gleichzeitig, ihr habt es glaube ich auch schon erwähnt, gucken alle nach Kopenhagen. Was machen die zum Thema Klimaanpassung? Wir müssen aber auch da in den Kopf nehmen, die haben ein großes Starkregenereignis gehabt, was die Stadt unter Wasser gestellt hat. Und das hat die dann motiviert, so nach vorne zu gehen. Also, glaube ich, Themen, ja, und auch Menschen, die das bewegen. Also, das skandinavische Büro Jan Gehl, und Jan Gehl als Person, der das Buch ja auch geschrieben hat, Städte für Menschen, das sind natürlich sozusagen auch so Denkmodelle, die dann dahinter stehen und gut zur mitteleuropäischen Stadt passen.
Was für eine Herausforderung hast du aktuell zu bewältigen? So, was ist so diese größte Herausforderung, vor der du gerade aktuell stehst?
Ja. Der Schreibtisch am nächsten Morgen.
Okay. Also man kann das nicht so vorausblicken, ist immer was anderes, oder?
Nein, also das war jetzt, glaube ich, kein ganz so ernst gemeinter Kommentar, aber ich glaube, das ist für uns alle schon ein großes Thema, weil das ist, die Themen sind mehr geworden, ne? Und sie sind auch anspruchsvoller geworden. Also alleine mit der Klimaänderung, das ist ja, haben letztes Jahr 2000 Bäume verloren. Ne? Alleine das beschäftigt natürlich im Alltag, ne? Die Baumkontrolle, die Baumpflege, das Nachpflanzen, das sind ja alles Dinge, die sozusagen bewältigt werden wollen und das sagen alle, ja, müssen wir ein bisschen schneller machen. Also von daher ist da schon auch ein bisschen Ernsthaftigkeit dran. Der gesellschaftliche Wandel natürlich nochmal, der auch die Anforderungen, ne, schneller stellt. Und das Verständnis, dass Ökosysteme oder die Veränderungen von Ökosystemen sozusagen grundsätzliche Ansätze brauchen. Und ja, was ist sozusagen die größte Herausforderung? Das hat, glaube ich, sehr unterschiedliche Ebenen. Wichtig, als allererstes ist, glaube ich, nochmal wichtig, das Verständnis, Ökosysteme, die wir über Jahrhunderte beeinflusst haben, auch beeinträchtigt haben, die wieder in gute Zustände zu verbringen oder in wieder gute Zustände herzustellen, das ist echte Herausforderung. Also wenn ich jetzt mal auf Leipzig schaue und das Thema unserer Auenentwicklung, ne, wir sagen, die Aue ist mindestens 100 Jahre sozusagen entwässert worden, eigentlich schon seit dem Mittelalter. Ja, das merken wir jetzt, der Auwald ist trocken, das führt zu großen Waldschäden und ja, die Lösung ist Wasser in den Auwald, weil sonst haben wir keinen Auwald mehr. Das ist ein großes Thema. Das lässt sich regeln. Das muss man aber erstens gesellschaftlich wollen und dafür muss man natürlich auch dann, das war vorhin mal so eine Frage, dann viel Geld in die Hand nehmen. Aber wenn man wieder überlegt, was man für Ökosystemleistungen zurückkriegt oder was man verliert, dann wird, glaube ich, auch nochmal deutlich, dass das große Dinge sind. Und das ist, glaube ich, in anderen Städten ist es eine Moorvernässung oder das Wiederherstellen naturnaher Wälder. Da gibt es, glaube ich, in diesem Bereich viele Themen. Naturbasierte Lösungen zu etablieren in unseren Städten, das ist eine große Herausforderung, aber, glaube ich, auch, wie sagt man halt so schön, eine Schlüsseltechnologie.
Sehr schön. Ich möchte gerne die Folge schließen, weil mit einer Frage. Und zwar, wenn du unbegrenzte Mittel hättest, welche eine konkrete Sache würdest du jetzt in der Stadt Leipzig verändern?
Ja, schon sehr realistisch. Ich glaube, das große Thema, und das ist eins, was tatsächlich an vielen Stellen noch viel Energie und auch viel Finanzen brauchen wird, ist unsere Auenrevitalisierung. Den Wasserhaushalt in dem Leipziger Auwald wieder Richtung Naturnähe zu schieben, wird eine große Herausforderung, inklusive Neuorganisation des Hochwasserschutzes, die Siedlungswasserwirtschaft da anzupassen. Also das, was wir da in den letzten 100 Jahren in die eine Richtung bewegt haben, jetzt wieder in die andere Richtung zu bewegen, das ist zum einen eine riesenspannende Aufgabe, das wird uns aber auch noch ein bisschen Energie kosten.
Super. Rüdiger, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und dass du uns so tollen Einblick in deine Funktion und deine Arbeit in der Stadt Leipzig und als GALG-Präsident gegeben hast.
Total, also war super spannend, war auch so ein bisschen Neuland für mich das ganze Thema, man hat es natürlich irgendwie so mitbekommen, aber ich denke, jetzt hat man einen sehr, sehr guten Einblick bekommen in deine Arbeit und was das alles dahinter steckt. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank, es hat riesig Spaß gemacht. Danke.
Gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.